Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich glaube ja, manche Dinge kann man einfach, also die muss man einfach, also das reicht einfach nicht, wenn man das nur, also guten Abend. Zu Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, wo wir euch auch heute wieder einen Überblick über die Sachen geben werden, die in der letzten Woche in diesem seltsamen Internet, von dem immer alle reden, passiert sind. Und da ist tatsächlich eine Sache passiert, von der ich dachte, dass sie mittlerweile durch ist, aber sie ist anscheinend immer noch ein Problem. Und zwar hat es mehrere Blogger erwischt, die für die Bilder in ihrem Blog verwendet haben, die nicht ihnen gehören oder beziehungsweise wo sie nicht das Recht hatten, die zu posten. Und seltsamerweise gibt es da so ein paar Feinheiten, die auch nicht so ganz klar sind. Normalerweise sagt man immer, okay, ihr müsst halt einfach gucken, dass derjenige, der die Rechte an dem Bild hat, euch das erlaubt, dann könnt ihr es auch machen. Und jetzt war es so, also es gab Bild von einem Kunstwerk und der Künstler hat auch nichts dagegen, dass man da Bilder von irgendwie postet. Da gab es eine Abmahnung. Und dann gab es ein anderes von der Band und einem Musiker, der hatte sogar darum gebeten, hier, nehmt dieses Bild und tut es ins Blog. Die haben dann trotzdem eine Abmahnung bekommen. Das heißt, es gibt da noch eine Stufe, dass die Leute, denen die Sachen gehören, die da abgebildet sind, möglicherweise gar nicht die Verantwortlichen sind, sondern jemand anders, der noch gefragt werden muss. Wer das ist, was man beachten muss und wie man sich verhält, falls man dann doch seine Abmahnung aufsetzt, das werden wir heute hier im Verlauf der Sendung mit Rechtsanwalt Thomas Schwenke klären. Es gibt natürlich noch mehr. Es gibt zum Beispiel europäische Alternativen zu Facebook und Google vielleicht. Ein bisschen Netzmusik, also der Musik, die ihr euch ganz umsonst runterladen könnt und wenn sie unter einer Creative Commons Lizenz steht, auch weitergeben könnt, wenn ihr immer dazu sagt, wo es herkommt. Und der Musiker João Pedro Costa, das ist ein portugiesischer Musiker, der in Utrecht lebt, der sagt, es geht gar nicht anders. Man muss Musik so veröffentlichen. Auf dem Label seiner Webseite von Bad Panda Records sagt er, alle Musik sollte per Creative Commons released werden. Musik ist dazu da, ohne Kosten gehört und geteilt zu werden. Wer damit Geld verdienen will, der soll gefälligst Konzerte geben. Das haben wir uns nicht dreimal sagen lassen, haben ein Lied von ihm runtergeladen und bringt es euch jetzt hier im Radio. Ihr könnt es natürlich selbst so tun. Wir hören aber erstmal rein. Amsterdam von Lasers, denn das ist der Name, unter dem João Pedro Costa seine Musik veröffentlicht. We'll be right back. Amsterdam ist das von Lasers. Auf trackback.fritz.de findet ihr den Link. Den Link zum Download auch, weil das Netzmusik war. Und auf der gleichnamigen EP gibt es neben Amsterdam auch noch Paris, Porto und Berlin zu hören.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Links, die durchs Netz gereicht wurden und die möglicherweise für euch von Interesse sein könnten, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, was wir eigentlich nicht hoffen, aber trotzdem nochmal machen. Frank Schlegel präsentiert das Ganze heute und es geht um das schamlose Ausnutzen von Like-Klicks, um transparente Abgeordnete und um Werbung für Facebook-Freunde.
Ihr mögt keine Werbung in eurer Facebook-Timeline? Dann wird es wohl langsam Zeit, euren Account zu kündigen. Denn nach einem Bericht von Zeit Online erlaubt Facebook wirklich jedem, seine eigenen Posts als Werbung zu schalten. Facebook zeigt ja schon lange nicht mehr alle Nachrichten von Freunden an, sondern berechnet, welche Sachen wichtig für euch sein sollen und welche nicht. In den USA kann das jetzt gekauft werden. Egal ob Partyfoto, blöder Spruch oder neuer Beziehungsstatus, wer ungefähr $7 ausgibt, steigert die Chance, dass Facebook-Freunde die Nachricht auch wirklich angezeigt bekommen. So wird aus dem sozialen Netzwerk wohl bald endgültig eine Werbemaschine. Große Aufregung um SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Der soll von einer Kanzlei viel Geld für einen Vortrag bekommen haben, nachdem die Kanzlei für sein damaliges Ministerium einen Auftrag bekommen hatte. Kritiker wittern hier Bestechung und Einflussnahme. Die Plattform Abgeordnetenwatch sieht das Problem nicht bei Steinbrück. Martin Reyer fordert in einem aktuellen Artikel, dass nicht nur der Kanzlerkandidat im Wahlkampf, sondern alle Bundestagsabgeordneten alle Nebeneinkünfte offenlegen sollen, da nur so echte Transparenz gewährleistet sei. Der Tod des Komikers, Schauspielers und Sprechers Dirk Bach bewegte letzte Woche viele Menschen. Trotzdem ließen es sich einige Medien anscheinend nicht nehmen, auch dieses Ereignis auszunutzen, um die eigenen Klickzahlen in die Höhe zu treiben. Wie das Blog Scham-Manifesto berichtet, schrieb die Zeitung mit den vier großen Buchstaben: Gefällt mir ist gleich mein Beileid. Auch die Welt und der Stern verklärten das Klicken des Like-Knopfes als Ausdruck der Trauer. Bleibt nur noch die Frage, ob das wirklich eine Geschmacklosigkeit ohnegleichen ist oder ob die Redakteure nur versucht haben, dem Like, das ja bei jeder Facebook-Nachricht angezeigt wird, eine neue Bedeutung zu geben. Im Netz werden alle möglichen Sachen diskutiert und manche davon sind wirklich seltsam. Zum Beispiel der Typ, der die Geschichte davon erzählt, dass er seine Schwester auf eine seltsame Art und Weise sexuell anziehend fand.
When I was about 17 or 18, I first noticed my sister was a hottie. I don't want to go into too many details about it, but basically what happened is that I accidentally found a video she made of herself.
Auch wenn ihr schon jetzt Fremdscham empfindet, hört euch die ganze Geschichte an. Am Ende wartet eine Überraschung auf euch. Neben seltsamen Bekenntnissen ist das Netz auch voller Pöbelei und Anmachen. Viele Leute trauen sich hier Sachen, die sie sich im persönlichen Gespräch nie erlauben würden. Elizabeth Bernstein hat für das Wall Street Journal versucht herauszufinden, warum das so ist. Dabei hat sie herausgefunden, dass vor allem Facebook-User schnell ausrasten, die viele enge Freunde auch als Facebook-Kontakt haben. Dadurch entsteht eine trügerische, familiäre, sichere Atmosphäre und wenn dann etwas gepostet wird, das ärgert, wirkt es gleich doppelt und dreifach auf den User. Aber das sind längst noch nicht alle Gründe. Den Rest lest ihr euch schön selber durch. Vielleicht könnt ihr ja noch etwas lernen. Und zum Schluss noch was Praktisches, das vollautomatische Textanalyse-Tool der Wortliga. Ihr kopiert einen Text in ein Eingabefeld, der analysiert wird. Nach wenigen Augenblicken bekommt ihr eine Rückmeldung zu Satzlängen, unpersönlicher Sprache und Passivkonstruktionen. Klar kann das Werkzeug nicht den Inhalt verbessern, aber sorgt zumindest dafür, dass euer Text verständlicher wird.
Ich habe selber nochmal ausprobiert und es ertappt einen wirklich dabei, wie man so Fehler macht, die man einfach nicht machen sollte. Die letzte Meldung hat übrigens einen Lesbarkeitsfaktor von 68, glaube ich. Immerhin. Trackback.fritz.de. Dort findet ihr die ganzen Links. Wo es jetzt, wie in einem geheimen Chat zur Sendung schon erwartet wird, um eine Abmahnwelle geht. Und zwar ist es so, dass in der letzten Woche verschiedene Blogger abgemahnt wurden wegen Bilder, die sie in ihren Blogs verwendet haben. Das ist jetzt, denkt man, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Sowas passiert ja allenthalben. Leute stellen einfach irgendein Bild, das irgendjemand gehört, in ihr Blog und werden dann abgemahnt. Das Besondere ist, die Bilder waren schon sehr lange da. Und das andere Besondere ist, manche Blogger waren der Ansicht, sie hätten eigentlich schon gefragt und es wäre schon okay gewesen. Ob das wirklich so war und was genau da der feine Unterschied ist, klären wir jetzt mit Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus, grüß dich.
So, jetzt war es ja zumindest in ein paar Fällen so, da ging es um das Foto von einem Kunstwerk eines Künstlers, der wohl nichts dagegen hatte, dass man davon Fotos veröffentlicht. Und das andere war sogar ein Foto eingesandt worden von dem Betreffenden mit der Bitte, man möge doch diese Fotos veröffentlicht. Trotzdem sind Blogger abgemahnt worden. Wieso?
Ja, das kann tatsächlich passieren, weil beim Urheberrecht sieht man eigentlich nicht, wer die Rechte an dem jeweiligen Bild hat. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, wenn ich jetzt sage, du kannst mit dem Auto meines Nachbars fahren und ich gebe dir die Schlüssel, kannst du ja davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich das Recht dazu habe. Wenn ich dir aber sage, du kannst mein Bild verwenden, kannst du nicht davon ausgehen, dass ich tatsächlich die Rechte daran habe, weil man sieht das Ganze nicht. Das heißt, das Urheberrecht ist so eine Sammlung von vielen verschiedenen Rechten und diese Rechte kann ich auf jemand anders übertragen. Sprich, ich mache ein Foto und dann habe ich zuerst all die Rechte. Wenn ich jetzt aber die Rechte einer Agentur übertrage, dann habe ich die Rechte gar nicht. Es kann sein, dass ich der Agentur alle Nutzungsrechte übertragen habe und ich kann über das Bild überhaupt nicht mehr verfügen. Das bedeutet, ich sage dir, bitte nutze mein Foto, aber ich darf es nicht. Und damit hast du gar kein Recht erworben, das Foto zu nutzen. Du weißt es aber gar nicht. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass die Agentur gegen dich vorgeht und dir eine Abmahnung zuschickt und sie ist im Recht. Weil nur die hatte das Recht, dir zu erlauben, das Foto zu nutzen. Und du stehst da und sagst, oh, aber ich habe wirklich daran geglaubt, dass ich das nutzen darf. Er hat es mir ja gesagt. Das Problem ist, im Urheberrecht wird der gute Glaube nicht geschützt. Anders als beim Auto, wo man sagen kann, wenn jemand die Schlüssel in der Hand hat, dann kann man ja einen guten Glauben daran haben. Gilt das bei Rechten nicht.
Okay, ich muss kurz sozusagen einen Schritt zurückgehen, weil der wichtige Ansatzpunkt, der da ist sozusagen, das Urheberrecht an einem Bild gehört nicht dem, der auf dem Bild zu sehen ist oder sozusagen der Künstler, dessen Kunstwerk fotografiert worden ist, sondern erstmal dem Fotografen.
Richtig.
Okay, und der kann das Recht dann auch noch übertragen.
Genau. In diesem Fall, ich weiß nicht genau, wie es war. Also der Blogger ist ja abgemahnt worden. Das Blog ist abgemahnt worden. Und der Fotograf hat sich dann gemeldet, beziehungsweise der Künstler hat sich dann gemeldet und sagte, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß überhaupt nichts davon. Das Foto habe ich auch nicht gemacht. Das hat wahrscheinlich meine Freundin gemacht. Und jetzt ist die Frage, was ist mit den Rechten an dem Foto der Freundin passiert? Weil darauf, was am Bild, auf dem Bild zu sehen ist, das ist eine andere Frage. Da können auch Rechte dran bestehen. Aber es geht zuerst um die Frage, wer die Rechte an diesem Bild hat. Und okay. Das wissen wir gar nicht. Und auch wenn der Künstler sagt, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, ich habe nichts dagegen, wenn ihr meine Bilder nutzt, ist das noch keine Erlaubnis, die tatsächlich zu verwenden.
Aber kann es auch sein, dass sozusagen eine Kanzlei einfach hingeht und sich bestimmte Bilder greift und sagt, so, wir probieren das mal mit der Abmahnung?
Das ist eher selten der Fall. Eine Kanzlei muss beauftragt werden. Das heißt, ein Rechtsanwalt kann nicht einfach von sich aus abmahnen. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie eine Agentur oder irgendwie ein Unternehmen an die Kanzlei herangetreten sein und sagte, hör mal, wir haben hier so solche und solche Rechte an Bildern. Diese Bilder werden im Internet verwendet. Mahnt bitte in unserem Namen diese und diese Rechteinhaber ab. Und so läuft das dann ab. Und die Kanzlei verlässt sich darauf, was hier erzählt wird und schickt dementsprechend die Abmahnungen raus.
Okay, also da ist man dann auf jeden Fall erstmal dran. Jetzt noch ganz kurz und knapp die beiden wichtigsten Sachen geklärt. Die erste, wenn ich mir so eine Abmahnung als Blogger oder irgendwie Seitenbetreiber eingefangen habe, was mache ich dann?
Nun, meine erste Empfehlung ist, sich an einen Rechtsanwalt richten. Denn meistens sind die Kosten dann überzogen, meistens wird viel zu viel gefordert. Und ich weiß auch, wenn vielleicht manche meiner Kollegen jetzt die Nase rümpfen werden, das ist so ähnlich wie auf einem Basar. Das heißt, wenn jemand zu mir mit einer Abmahnung kommt, dann wird verhandelt. Die Gegenseite sagt, wow, unser Fotograf ist so groß, die Rechtsverletzung ist so riesig, das kostet dann 3.000 Euro. Ich sage, nein, das ist nur eine geringe Rechtsverletzung, das kostet dann nur 1.000 Euro. Und man einigt sich dann irgendwann mal in der Mitte und letztendlich endet es meistens so, dass derjenige auch mit den Kosten des beauftragten Rechtsanwalts weniger zahlt, als wenn er es einfach sofort bezahlen und unterschreiben würde.
Okay, das wäre genau meine Frage gewesen, weil der Anwalt muss ja auch noch was bezahlen, aber man spart dann sozusagen genug Geld, als dass das dann auch wieder in Anführungszeichen rauskommt. Okay, letzte, wichtigste Frage. Wie komme ich denn jetzt an ein Foto, wo ich nicht abgemahnt werde?
Die beste Methode ist, es selbst zu machen. Die zweite Methode ist, sich wirklich auf verlässliche Quellen zu verlassen, sowas wie Stockbilderarchive. Denn wenn ich dort Bilder einkaufe und es stellt sich heraus, dass da keine Rechte dran bestehen, dann kann ich mich an das Stockarchiv wenden und sagen, bitte tragt meine Kosten, weil ich habe euch geglaubt, dass ich das Bild verwenden darf. Ihr habt es mir gesagt, ich darf es tatsächlich nicht. Deswegen müsst ihr die Kosten übernehmen. Dann ist man sozusagen nach hinten abgesichert. aber auf jeden Fall nicht die Google-Bildersuche oder sonstige Bildersuchen im Netz verwenden.
Alles klar. Das kleine 1x1 von Thomas Schwenke, Rechtsanwalt, der sich mit solchen Themen auch auskennt und der dazu eine große, große, lange Liste geschrieben hat, eine, wo die Antworten auf die wichtigsten Fragen niedergeschrieben sind. Das ist das richtige Wort. Und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Etwa Daft Punk, wurde gerade im Netz gefragt, als der Song ertönte. Naja, nein, aber schon sehr stark inspiriert. Es ist Netzmusik, könnt ihr euch runterladen, kommt von Zero Call und der Track hieß Say Hello to Devil hier bei Trackback auf Fritz. In der letzten Woche hat eine Konferenz, die bald stattfindet, meine Aufmerksamkeit erregt, und zwar Digital Backyards heißt die. Und die Schlagzeile ist: Europäische Alternativen zu Facebook und Google. Findet vom 18. bis 20. Oktober in Berlin statt, wird von der Berliner Gazette veranstaltet und Christian Wodznicki ist dort Herausgeber und Chef und auch Mitorganisator dieser Digital Backyards. Und das verspricht natürlich ganz schön viel: europäische Alternativen zu Facebook und Google. Da habe ich ihn natürlich angerufen und wollte als erstes von ihm wissen, wo genau sollen die denn herkommen? Programmiert ihr die etwa da?
Es wird sicherlich halt auch ein wenig programmiert. In erster Linie geht es allerdings darum, Menschen und Projekte zusammenzubringen, die an genau solchen Fragestellungen arbeiten.
Wer genau wird da kommen? Also wen habt ihr eingeladen da an Sprechern?
Ganz unterschiedliche Menschen wirklich. Also Journalisten, aber eben halt auch Programmierer, Hacker, Multimedia-Developer, Medienproduzenten, Leute aus den verschiedenen Medienbereichen und aus 15, 16, ich glaube 17 verschiedenen Ländern insgesamt. Und es geht halt darum, dass wir eben halt diese ganzen Leute zusammenbringen wollen, um deren Interessen uns so ein bisschen zu potenzieren.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr wollt Leute zusammenbringen und damit sich Ideen potenzieren, kannst du noch ein bisschen genau aufs Programm eingehen? Also was macht ihr da?
Klar. Also es geht ganz einfach darum, dass es verschiedene Leute gibt, die auch schon konkrete Alternativen zu Google oder Facebook entwickelt haben. Ja, zum Beispiel aus Belgien xquick.com, eine Suchmaschine, die das ganze Tracking der User-Daten nicht macht, also sich eben halt dem Datenschutz verschrieben hat. Oder eben halt auch FecuShare, ein alternatives, wenn man so will, soziales Netzwerk, das sich ebenfalls dem Datenschutz verschrieben hat und ganz individuell, also Sicherheitseinstellungen etc. erlaubt. Verschiedene Projekte dieser Art, aber eben halt ja wirklich aus ganz Europa und dann wiederum Leute, die sich auf unterschiedliche Weise eben halt auch dem Vernetzen von Menschen und Informationen verschrieben haben. Denn viele dieser Projekte sind natürlich im Augenblick noch in der Entwicklungsphase. Die sind vielleicht noch nicht ganz so groß wie Google und Facebook, aber darum geht es ja auch nicht. Wir wollen ja auch nicht das nächste neue Google und Facebook kreieren. Wir wollen ja nicht solche Monopole bilden. Wir wollen eben halt den dezentralen Charakter des Netzes betonen und auf diese Weise eben halt Verbindung schaffen.
Es ist natürlich tatsächlich trotzdem die Frage, wird es so eine Art Ablösung geben? Also glaubst du da realistischerweise dran, dass es tatsächlich eine Alternative für diese großen Spieler geben wird?
Also Monopole, das hat die Geschichte ja gezeigt, die zerbröseln immer irgendwann, früher oder später wird irgendwas kommen und es geht ja darum, dass die nächste Alternative dann eben halt nicht irgendwie wieder aus dem Silicon Valley kommt oder nicht wieder, keine Ahnung, aus China oder aus Russland, sondern eben halt von unten, also von sozusagen da, wo die meisten Entwicklungen, wo die meisten Interessanten eigentlich auch Beiträge zur Internetkultur in den letzten 40 Jahren auch stattgefunden haben. Die ganzen Leute aus dem Silicon Valley, das ist ja eine relativ junge Geschichte, dass da die wichtigen, die großen Applikationen herkommen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen erinnern an die Wurzeln des Internet und eben halt dann ein paar Schritte weiterdenken. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall ganz viele, wie wir auch sehen an dieser Konferenz, Leute haben, die genau daran sowieso schon arbeiten und viele Leute, die einfach auch erschöpft sind oder einfach auch nur gelangweilt sind von der McDonaldisierung der Vernetzungskultur, wie sie Google und Facebook betrieben haben. Und da gibt es eine ganze Menge, glaube ich, an Leuten, die anpacken wollen, die einfach nur Interesse haben, die mitmachen wollen.
Da bin ich sehr gespannt, ob wir die McDonaldisierung der Netzwerkkultur da zum Ende bringen können. Am 18. bis 20. im Bethanienhaus in Berlin sind die Digital Backyards, wo an europäischen Alternativen zu Facebook und Google gearbeitet werden soll. Das ist in Kreuzberg am Marianenplatz 2. Am 20. Oktober sind öffentliche Vorträge, da müsst ihr nur Interesse und Englischkenntnisse mitbringen. Am 18. und 19. ist geschlossene Gesellschaft. Die kostet eigentlich 20 Euro und ist eigentlich schon ausgebucht, aber wenn ihr eine Mail an info@berlinergazette.de schreibt und euch auf diese Trackback-Sendung bezieht, könnt ihr noch ein Ticket kaufen. Und die weiteren Infos gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de, wo ihr auch den Track von Pyro One findet, der Geisterbahn heißt. Zunächst mal geht es nach Musik von einem Leben, was so viel heißt wie unsere Mutter.
zu flüchtig, um sie zu registrieren. Zwischen Nächstes, Wahr und Fantasie liegt ein Lächeln von dir. Sind zu seriös, um den Wahnsinn zu akzeptieren. Spielen kompromisslos, nur welches Spiel? Spielend leicht, doch nur spielen hat nicht mehr gereicht. Heile Welt, die zwischen Anführungszeichen erscheint. Konsequenterweise ein mögliches Ende verneint. Alles durchgerechnet aus 1 wird 2. Die Kaffeetasse steht noch da, wie du sie verlassen hast. Auf Notizen in deiner Handschrift, Sätze, die du verfasst hast. Räume, die du eingerichtet, stilsicherer Geschmack. Selbst die Pflanzen ausgewählt, flüstern leise deinen Namen. Da der Ton aus deinen Büchern, nur ich wag mich nicht ran. Vermeide Blicke zu den Fotos deiner Deko an der Wand. Vermeide die Gewürze, mit denen du Speisenwürze gabst. Und ich penne nicht in dem Raum, wo wir zusammen geschlafen haben. Wo die Lampe hing, die du mitgenommen hast. Hängen Kabel, wo du Bilder von der Wand gerissen hast, fehlt jetzt die Farbe. Der Platz, an dem du immer gesessen hast, jetzt leer. Und ich sitz ihm gegenüber, schwärz die Lunge mit Teer. Das Licht von draußen bricht an den Staubschichten der Fenster. Und ich wische mit der Hand drüber alle Spuren von gestern. Die andere vor die Augen, um nicht geblendet zu werden. Gehe dann raus, schließe die Tür, um mir nicht verrückt zu werden. Die Geisterbahn fährt mit mir 24/7 und ich atme Liebe. Fluche, lebe in ihr. Und die Geisterbahn fährt nonstop mit mir durch alle Räume. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich wach bin oder träume. Die Geisterbahn fährt mit mir 24/7 und ich atme Liebe, fluche, lebe in ihr. Und die Geisterbahn fährt nonstop mit mir durch alle Räume. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich wach bin oder träume. Ich schreib mit dicken schwarzen Pinselstrichen ein Best auf meines Inselwissen an die Innenseite unserer Trotzburg. Parolen für die ewig gestrigen, während wir in den Nesseln gesessen haben. Lagen sie in den Armen und schätzen, dass die Zeit nicht weiter rennen würde. Der Stillstand war das Beste. Zum Schluss, alleine in der Geisterbahn. Der Schuss ging nach hinten los, starre Löcher in die Luft vor der Weiterfahrt. Einfach haben wir es uns niemals gemacht. Gingen jedes Risiko all in, verdoppelten den Einsatz. Ein Satz, ein Wort ergaben, dann das nächste. Das Schweigen, die Stille der vergangenen Gesten. Die Geister, die wir riefen und dann nicht mehr los wurden. Ich sitze hier mit ihnen fassungslos, fasse ohne Boden. Das Licht von draußen bricht an den Staubschichten der Fenster. Und ich wische mit der Hand drüber alle Spuren von gestern. Die andere vor die Augen, um nicht geblendet zu werden. Gehe dann raus, schließe die Tür, um mir nicht verrückt zu werden. Die Geisterbahn fährt mit mir 24/7. Und ich atme Liebe, fluche, lebe in ihr. Und die Geisterbahn fährt nonstop mit mir durch alle Räume. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich wach bin oder träume. Die Geisterbahn fährt mit mir 24/7. Und ich atme Liebe, fluche, lebe in ihr. Und die Geisterbahn fährt nonstop mit mir durch alle Räume. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob ich wach bin oder träume.
Pyro One kennt ihr vielleicht von Unsigned, da ist er schon aufgetreten. Und sein Track Geisterbahn ist jetzt Teil eines Samplers, nämlich des Rapspot Sommer Samplers von Rapspot, einem kleinen Internetmagazin. Sommer ist schon vorbei, aber Sampler ist immer noch gut. Könnt euch gerne runterladen. Link dazu im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast.
Und ich war ja so ein bisschen verwundert über, ist zwar nicht so cool, aber unterschreibt trotzdem. Guten Abend. Es war immer mal wieder in der letzten Zeit vom Leistungsschutzrecht die Rede. Ein eher komplizierter Sachverhalt, den ich mal versuchen will, einfach zu erklären. Es geht darum, dass die Presse und Verlage sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass ihr unsere Sachen so im Netz nutzt. Und mit unsere Sachen meinen sie auch so ganz kleine Textausschnitte. Und wenn irgendeine kommerzielle Seite das nutzt, dann soll sie da in Zukunft Gebühren für zahlen. Also im Prinzip so vergleichbar mit den Musikschnipseln. Wenn man die irgendwo benutzt, muss man an die GEMA zahlen. Sowas Ähnliches wollen die auch. Und da gibt's viel Protest dagegen, weil man fürchtet, dass das ganze Netz irgendwie kaputt macht, wenn man nicht mehr ordentlich zitieren kann. Jetzt gibt's eine Petition dagegen, gegen das Leistungsschutzrecht, das als Gesetz kommen soll. Und da ging so, wenn ich das grob zusammenfasse, diese Woche durchs Netz, unterschreibt die mal, obwohl die nicht so richtig geil ist. Das müssen wir genau erklären und deswegen sprechen wir jetzt mit Philipp Otto von der Initiative gegen das Leistungsschutzrecht. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Du musst dir erstmal fragen, die Zusammenfassung, die ich gerade gab vom Leistungsschutzrecht, war die in etwa korrekt?
Ja, fast korrekt. Also okay. Man muss sozusagen, also ich ergänze nochmal, ja. Im Prinzip geht es darum, dass Suchmaschinen und Aggregatoren dazu gezwungen werden sollen, dass sie Lizenzen für kleinste Textschnipsel erwerben, die bei Google News beispielsweise erscheinen. Wichtig ist zu wissen, dass diese Textschnipsel bislang nicht geschützt sind und jetzt mit einem neuen Recht überzogen werden sollen. Diejenigen, die hier die Lizenzen abschließen sollen, das ist beispielsweise Google, werden aber aller Voraussicht nach nicht bezahlen oder bezahlen wollen, weil sie das nicht einsehen und zudem sie aus Haftungsgründen das auch überhaupt nicht richtig abschätzen können, was überhaupt alles unter dieses Gesetz runterfällt und nicht. Deswegen gibt es die ganz große Gefahr, dass diese ganzen Inhalte aus dem Netz verschwinden, weil die Suchmaschinen und diejenigen, die für uns Inhalte auch von Verlagen auffindbar machen, die einfach nicht mehr listen und einfach nicht mehr anbieten. Das ist ein riesig großes Problem, weil Informationsquellen abgeschlossen werden, Angebote kaum mehr auffindbar werden, die elementar wichtig sind für die Demokratie und auch für die Informationsfreiheit.
Okay, das heißt, wir werden nichts mehr finden. Es gibt natürlich auch die Idee, dass sie dann sagen, die Verlage, ja, das ist ja dann aber Missbrauch des Monopols, dann werden sie einfach dazu gezwungen. Aber es gibt auf jeden Fall Ärger und es gibt diese Petition, die jetzt dagegen vorgeht. Aber da wird gesagt, die ist jetzt eigentlich nicht so richtig großartig. Was ist denn daran auszusetzen?
Im Prinzip gibt es zwei Kritikpunkte. Der eine Kritikpunkt ist, dass die Petition sehr kompliziert formuliert ist. Also sie ist sozusagen in einem Sprech gehalten, den man als Normalbürger kaum verstehen kann. Die Petition will das Richtige, wurde aber falsch formuliert. Das schreckt viele ab, hier zu unterschreiben, beziehungsweise deswegen gab es auch viel Kritik. Und der zweite Punkt ist, dass das so ein bisschen aus dem Umfeld der Piratenpartei auch lanciert wurde und viele andere, die sich auch gegen das Leistungsschutzrecht aussprechen, nicht so richtig eingebunden wurden. Deswegen ist so ein bisschen der Vorwurf da, dass das so eine Art Alleingang ist und man das hätte besser absprechen müssen.
Warum macht man denn nicht einfach nochmal eine neue Petition, die das alles dann beinhaltet?
Das funktioniert nicht, weil das Petitionssystem ist so, dass wenn zu einem Thema eine Petition da ist, dann ist das im Prinzip die Hauptpetition. Und wenn zu dem gleichen Thema nochmal eine Petition kommt, dann wird die quasi mit da zusammengefasst, aber nicht nochmal als ordentliche Petition zugelassen.
Was ist denn jetzt, ihr seid ja die Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, also ist es euer Hauptthema, was ist denn jetzt eure Empfehlung? Soll man jetzt unterschreiben oder soll man jetzt nicht unterschreiben?
Bei aller Kritik und allem Unwohlsein, das da auch von Seiten von vielen wichtigen Bloggern etc. geäußert wurde, ist das überhaupt gar keine Frage, dass man diese Petition unterschreiben muss und auch sollte und das auch möglichst bald, da die Frist am kommenden Montag abläuft. Das Anliegen ist richtig. Das, was uns da droht, das ist so schlecht, so ein Schlag ins Gesicht aller Internetnutzer, dass man hier alle Kritik, die man hier möglicherweise haben kann, rückstellen sollte und diese Petition unterzeichnen sollte, weil es hier um was Größeres geht, als nur um einen Text, der schlecht formuliert ist.
Philipp Otto von der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht sagt, die Petition gegen eben jenes Leistungsschutzrecht sollte man durchaus unterzeichnen. Ihr sollt euch natürlich aber vor allem eine eigene Meinung bilden. Und damit ihr das tun kann, solltet ihr nicht nur dieses Interview anhören, sondern auch die dazu passenden Texte lesen. In Verständlich gibt es nämlich auch bei eben jener Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht. Den Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. We'll be right back. Ich bin ja nicht so der große Fan von Musikkategorien. Ich teile sie gerne so Dinge ein wie voll gut oder entspannt und trotzdem beschwingt. Dazu zählt für mich auch Paul Dure und Lush Live. Die ganze EP ist auch großartig, könnt ihr euch runterladen. Gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de auch als Link. Wenn ihr den ganzen Hype um die Social Media Gedönse verfolgt, also Twitter, Facebook und alles, was dann sonst noch kommt, ist euch in der letzten Zeit vielleicht Cloud untergekommen. Cloud ist selber jetzt erstmal nicht so ein soziales Medium, sondern ein Dienst, der, wo ihr euch anmelden könnt und der dann aus eurem Twitter und Facebook Account eine Zahl berechnet. Und das ist dann euer Cloud Score. Da habt ihr eine Zahl, die geht von 0 bis 100. Justin Bieber ist angeblich der Einzige, der eine 100 hat. Und alle anderen fragen sich so, wozu ist das Ganze eigentlich gut? Weil es ist so ein schönes Spielzeug, aber wird das tatsächlich zu was benutzt? Wird es anscheinend, denn Philipp Alvarez de Sousa Soares hat für Zeit Online einen Artikel geschrieben, wo drin steht, dass das sogar bei Bewerbungen benutzt wird. Ich weiß noch nicht mal, was das eigentlich wirklich ist und wie es funktioniert. Das fragen wir ihn deshalb jetzt am besten einfach selber, denn er ist am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, jetzt weiß man schon sozusagen, dieses Cloud, das ermittelt irgendwie diesen seltsamen Wert. Du hast jetzt einen Artikel drüber geschrieben, dich damit ausführlich beschäftigt. Weißt du, wie das funktioniert, also wo dieser Wert herkommt?
Ja, also zumindest ungefähr, weil der Algorithmus oder die Algorithmen, die das berechnen, sind geheim. Aber so viel wird verraten, dass einmal die Quantität zählt, also wie viel Facebook-Freunde oder Twitter-Follower jemand hat, dann die Mobilisierungsfähigkeit, also wenn man etwas bei Facebook postet zum Beispiel, wie viele Leute teilen das dann oder klicken auf Gefällt mir, und dann die Güte des eigenen Netzwerks, also wie einflussreich wiederum die eigenen Freunde sind.
Okay, es misst also irgendwie, wie viel Aufschlag man im Netz hat. In deinem Artikel kann man auch lesen, da gibt es jemand, der sagt so, ja, ich stelle Leute ein und die müssen dann irgendwie mindestens einen Score von, was meint er irgendwie, wenn sie einen Score von 60 haben, dann ist das schon ziemlich fett. Wird das ernsthaft verwendet bei Einstellungsgesprächen?
Ja, zumindest wenn man in dieser Social-Media-Branche arbeiten will. Es gibt ja immer mehr Firmen, die da extra Leute für einstellen, die dann Werbung machen oder sich um die Facebook-Seite von, weiß ich nicht, Nike zum Beispiel kümmern und da, wenn es einen neuen Schuh gibt, den da promoten. Und wenn solche Leute eingestellt werden, dann wird das scheinbar schon berücksichtigt.
In den USA gibt es ja auch so ein System, dass man irgendwie, wenn man so einen hohen Score hat, dann soll man angeblich auch von Firmen irgendwie Goodies kriegen. Gibt das in Deutschland auch schon? Wird das hier auch herkommen?
Also, soweit ich weiß, gibt das bislang noch nicht, aber es ist zumindest davon auszugehen, weil es ist ja klar, wenn eine Firma jemanden gewinnt, der im Netz viel Einfluss hat, dann erhöht sie damit die Wahrscheinlichkeit, dass der auch gut über die Produkte dann spricht. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen, wenn man ein neues Produkt promoten will, dass man dann den Leuten Rabatt gibt oder das sogar umsonst schickt, die besonders einflussreich sind.
Das ist eigentlich nur noch der Frage, bis es wiederum Dienste gibt, die dann anbieten. Wir treiben hier einen Cloud-Score in die Höhe für $100 nur 20 Punkte mehr oder so ähnlich. Schauen wir mal. Wie ist es denn bei dir persönlich? Du hast dich jetzt ausführlich mit dem Thema beschäftigt, hast auch Interviews mit Befürwortern und Kritikern geführt. Glaubst du, das wird irgendeine, ja, weiß ich nicht, Zwanghaftigkeit haben? Also brauchen wir alle einen Cloud-Score in nächster Zeit? Oder ist es eher Quatsch und Spielzeug?
Ja, im Moment, gerade in Deutschland, ist es noch wenig relevant. Aber ich denke, in Zukunft wird da kein Weg dran vorbeigehen, dass es zumindest in bestimmten Bereichen eine gewisse Relevanz bekommt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, jetzt zum Beispiel Microsoft ist jetzt bei Cloud eingestiegen und integriert die Cloud-Scores in die Bing-Suche zum Beispiel. Und es hängt immer ganz davon ab, wenn man in dem Social-Media-Bereich irgendwas was reißen will, dann denke ich, wird in einem Jahr oder so wird auf jeden Fall wichtig werden. Aber es braucht jetzt nicht jeder unbedingt einen Cloud-Score. Vor allem kann man das ja gar nicht selbst entscheiden, weil wenn man einen Twitter-Account hat zum Beispiel, wird man automatisch bewertet. Und da kann jeder einsehen, wie einflussreich man ist.
Ups. Cloud also. Ein Dienst, der berechnet, wie wichtig ihr im Netz seid angeblich und der zumindest, wenn ihr bei Twitter seid, auch das einfach so macht, ohne euch zu fragen. Philipp hat dazu einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den ich auch sehr empfehlen kann. Und den Link dazu gibt's natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. I push the needle through. Knitting something nice for you. Guess I only should measure twice with eyes and one. I push the needle through in hopes of finding something beautiful. Felt the lines go through the wall. Felt them giving, push and pull. Money, absolutely. Aiden Knight ist 25, kommt aus Kanada und hat es in mehreren kleinen Bands versucht, aber hat dann gedacht, so, das Richtige ist da einfach nicht dabei. Also hat er sich einfach als Singer-Songwriter auf den Weg gemacht und macht jetzt selber als Solo-Projekt Netzreleases und pflegt auf seiner Webseite einen regen Kontakt zu seinen Fans und beschert uns diese tolle Gratis-Musik, die wir gerade hier gehört haben. Knitting Something Nice for You von Aiden Knight gibt's auch als Download im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die Rubrik, wo wir in jeder Woche jemanden vorstellen, der im Internet sein Unwesen treibt. Als Blogger, als Podcaster oder manchmal auch irgendwelche anderen geheimnisvollen Sachen. Und wir suchen die Leute nicht selber raus, sondern die, die wir hier interviewen, die fragen wir auch immer, sag doch mal, nächste Woche um diese Zeit, wen sollen wir da vorstellen? André und Yannick von Social Media Concepts doing Social Media Concepts waren letzte Woche da und Yannick hat erzählt,
Thomas Schaffer von ballverliebt.eu, er hat ganz schöne Spielanalysen zu Fußballspielen im Endeffekt, die er in einem Blog aufbereitet und das sind Gott sei Dank nicht nur österreichische Spiele, aber auch vorwiegend halt internationale Spiele und die Analysen sind immer ganz, ganz interessant zu lesen.
Na dann wollen wir doch mal fragen, was Tom Schaffer da in dem Blog so schreibt. Hallo und guten Abend.
Hallo, freut mich.
So, ballverliebt mit Spielberichten, ein ganzes Blog, wo gleich drei Leute drin arbeiten. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, so einen Blog zu machen?
Ja, das ist mittlerweile schon gut 5 Jahre her, dass wir die Idee hatten. Da ging es uns einfach darum, die mediale Berichterstattung zum Fußball um eine ernsthaftere Komponente zu erweitern.
Was ist denn auszusetzen an der medialen Berichterstattung, die normalerweise stattfindet?
Ja, es ist nicht sehr viel Sachinformation darin verbreitet gewesen, vor Jahren noch zumindest. Und wir haben halt gesagt, Taktik und tiefgehende Analysen sind uns zu kurz gekommen und irgendjemand sollte das machen, haben wir uns gedacht.
Und jetzt setzt ihr euch hin und schreibt über diese Spiele. Wie lange sitzt ihr denn an einem Spielbericht? Die sind ja relativ lang, die Teile.
Die sind manchmal relativ lang. Wir sitzen, also die Spiele schauen wir uns mehrmals an normalerweise. Und ich sag mal, ich sitze bis zu 10 Stunden an so einem Teil, inklusive dem Anschauen der Spiele natürlich.
Wow, macht ihr das professionell?
Wir machen das nicht direkt professionell, also ich zum Teil schon, weil ich gleichzeitig das noch für den Standard, für eine österreichische Online-Zeitung mache. Mhm. Die anderen Kollegen und auf Ballverliebt, alles was wir auf Ballverliebt machen, ist mehr oder weniger ein Hobby.
Was macht ihr denn so, wenn ihr nicht für Ballverliebt schreibt?
Ich, wie gesagt, ich bin freier Journalist, der hauptsächlich für der Standard.at arbeitet. Der Philipp Eitzinger ist ebenfalls Journalist und ja, wir sind eigentlich alle drei Journalisten, auch der Georg Bichler ist ein Journalist. Und ja.
Jetzt habt ihr, also steckt ja wirklich viel Liebe rein, könnte man sagen. Weißt du, wie die Leserzahlen sind? Also wird das irgendwie von Leuten wahrgenommen? Also Yannick hat es gelesen anscheinend, der hat euch ja empfohlen, aber sonst noch jemand?
Ja doch, die Leserzahlen sind eigentlich ziemlich gut. Wir wissen, dass einzelne Artikel bis zu 7.000, 8.000, 9.000 Zugriffe haben. Mhm. So täglich, es kommt immer natürlich sehr stark darauf an, welche Spiele gerade laufen. Wenn ein gutes Champions League-Spiel ist, dann sind das deutlich über 1.000 Leute, die da am Tag da sind. Wenn wir jetzt mehr oder weniger ein Abstiegsduell aus der österreichischen Bundesliga bringen, dann sind es vielleicht mal nur 500 oder so. Und wenn ein Nationalteam-Spiel ist, dann geht das eben Richtung 10.000 Zugriffe für so einen Artikel oft.
Gibt es denn eigentlich auch schlechte Spieler? Da hast du schon mal ein Spiel gesehen, was so schlecht war, dass du dachtest, so, oh nee, da will ich jetzt nicht drüber schreiben, das ist einfach zu grottig.
Nein, in dem Sinn nicht, denn wenn Spiele so schlecht sind, dann muss man ja gerade erst recht drüber schreiben und den Leuten berichten, was daran so schlecht ist.
Ich wollte gerade fragen, ist es sozusagen, sind Verrisse leichter zu schreiben oder gute Spiele?
Verrisse sind natürlich leichter zu schreiben, aber ein wirklich interessantes, hochklassiges Spiel macht natürlich mehr Freude, muss ich sagen.
So, du musst jetzt noch, du bloggst ja nicht nur bei Ballverliebt, sondern zum Beispiel auch bei Rebell.at. Und genau, da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, der hat auch aber mit Ballverliebt zu tun, im weitesten Sinne zumindest. Und ich muss jetzt die Gretchenfrage stellen. Möglicherweise weißt du schon, worauf ich hinaus will. Was ist besser?
Nein.
FIFA oder Pro Evolution Soccer? Beides Fußballspiele.
Ich spiele im Moment wieder FIFA, nachdem ich ungefähr 10 Jahre lang nur Pro Evolution Soccer gespielt habe. Ich mag beide Spiele, bin momentan auf der FIFA-Schiene.
Warum?
Ich weiß nicht, im letzten Jahr hat das einen großen Sprung gemacht in der Simulationshinsicht und Das hat mir sehr gut gefallen einfach. Es kann jetzt keinen konkreten Grund benennen, warum das jetzt plötzlich so ist wieder.
Alright. Dann hast du auch noch ein drittes Blog. Worum geht's da?
Ein drittes Blog, das ist zu politik.com. Da geht es eben um Politik, um Gesellschaftsthemen und um Medienthemen, so diese drei Bereiche im weitesten Sinn.
Schläfst du eigentlich auch?
Ich muss sagen, alle drei Blogs mache ich aber nicht allein. Entschuldigung?
Ich wollte gerade fragen, schläfst du auch irgendwann?
Zwischendurch, ja, wenn es sich ausgeht. Nein, natürlich, die Blogs sind alles Hobby und die manchmal übertreibe ich es vielleicht ein bisschen, die zu bearbeiten, aber die werden dann befüllt, wenn ich die Zeit dazu habe.
Okay, gut. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen und können zur Kurzfragerunde kommen. Ich stelle dich vor alternative Entscheidungen. Du entscheidest dich für eine eben solche oder sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Ganz eindeutig Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Twitter-Accounts hast du denn?
Ja, schwankt ein wenig, so 4 bis 5 betreue ich. Hauptsächlich nur meinen eigenen, sag ich mal.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Zeitweiliger Hardcore-Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Ja, ist beides scheiße.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Spielberichte nach einiger Zeit nochmal nachliest?
Spannend, was ich seitdem noch so alles dazugelernt habe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Rebellati.
Der was?
Rebellati, die jetzt das eigene Blog.
Okay, verstehe. Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ich habe mir überlegt, Thomas Lohninger von Netzkinder.at hätte ich gerne dort. Mhm. Der versucht in Österreich eine Debatte über Netzpolitik zu etablieren.
Mhm. Und die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Der zweite Vorschlag wäre die Brigitte Teisel, die auf denkwerkstatt.wordpress.com über feministische Themen sehr angenehm und unaufgeregt bloggt, finde ich.
Das werden wir uns beides mal antun und mal gucken, wer es in die nächste Sendung an dieser Stelle schafft. Letzte Frage, wichtigste Frage für mich. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Tja, keine Ahnung.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat mit Tom Schaffer von Ballverliebt.eu. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken und den Link zu dem Blog gibt es natürlich auch im Blog zu dieser Sendung unter trackback.fritz.de.
Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die insgeheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Eine Demonstration registriert, Transparente transportieren, Parolen und parieren. Forsthiebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Quarzsand, Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert.
in U-Haft gesteckt, monatelang ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll. Das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern Sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern Sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien.
Tapete von Freiheit nicht genug und diesen Mann kennt ihr, wenn ihr aufmerksam und viel Fritz hört, aus zwei verschiedenen Richtungen. Die eine ist Unsigned, Tapete ist da häufiger schon zu Gast gewesen, ist ein Unsigned-Künstler, der da schon auch aufgetreten ist, und zum anderen hier aus Trackback, weil er auch Netzmusik macht. Er bringt alle seine Musik auch aus dem Netz raus und ist auch aus dem letzten Free Music Contest Sampler drauf, haben wir auch hier vorgestellt. Und all das zusammen kommt dann morgen in Unsigned zu Pass. Dort werde ich nämlich ausnahmsweise mal moderieren und habe gedacht, na, wenn ich schon mal da bin als Internet-Typi hier, kann ich auch mal so diese Schnittstelle von Musiker und Netzmusik an den Start bringen und dann mal genauer darüber reden. Das gibt's also morgen aus Unsigned, aber natürlich auch jede Menge frische neue Musik, die ich für euch rausgesucht habe, von 18 bis 20 Uhr dann an dieser Stelle. So, hier ist bald Schluss, aber es gibt noch eine Nachricht. Und zwar möchte ich für das nächste Wochenende schon einen Veranstaltungstipp loswerden. In Dresden finden die Datenspuren statt. Das ist eine Veranstaltung des CCC, wo es dieses Jahr um Vollverwanzt geht, also um Überwachungstechniken. Und ich empfehle es aber nicht so sehr wegen dieses Themas, das tatsächlich auch interessant dargestellt wird, sondern weil das eine Veranstaltung ist, wo sehr viel für Leute getan wird, die noch keine große Ahnung haben, aber sich an dem Thema so interessiert sind, die gerne mal das alles ausprobieren möchten. Da gibt es also bis hin zu Lötworkshops wird da alles gemacht für Leute, die zum ersten Mal so, ich sag mal, Hackerluft schnuppen wollen. Das ist in der Scheune, es ist kostenlos, da kann man umsonst rein, und Dresden ist jetzt auch von Berlin nicht so weit, und es gibt auch, wenn ihr da irgendwie noch Zeug braucht, Übernachtungs- und Hinfahr-Wikis, also das kann man tatsächlich irgendwie sehr preisgünstig betreiben. Könnt ihr mal gucken, wir werden ansonsten, wenn ihr es nicht dahin schafft, auch in der nächsten Woche hier davon berichten. So, dann habe ich noch eine Netzmusik für euch, und die letzte Netzmusik kommt von Umuja aus Holland. Die haben sich für ihre Platte Palago klassische afrikanische Beats genommen und Rhythmen und das dann fleißig geremixt. Das ist dann irgendwas zwischen eben afrikanischen Beats und House und Trip-Hop, ist aber überraschend gut und nicht nur als Hintergrundmusik geeignet. Und dass das so ist, beweisen wir euch jetzt und hier. Mein Name ist Markus Richter und ich sage, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Umuja mit Iguaka. Tschüss!
Podcast von fritz.de.